SRF 2 Kultur.
Er liegt seit heute Morgen in den Läden bereit. Peter Stamms neuer Roman. Der Schweizer Schriftsteller hat vor 15 Jahren mit Agnes seinen ersten Roman veröffentlicht. Nacht ist der Tag, heißt sein neuestes Werk. Die Buchkritiken, die dazu bereits erschienen sind, die sind durchzogen. Britta Spiechiger aus der Literaturredaktion hat Nacht ist der Tag für uns gelesen und gibt eine erste Einschätzung.
Sein neuer Roman Nacht ist der Tag ist ein für Peter Stamm typisches Buch, weil es in seiner gewohnt schnörkellosen, knappen, aber präzisen Sprache geschrieben ist und weil es einmal mehr grundsätzliche Fragen zur menschlichen Existenz stellt. Und es ist kein typisches Buch für Peter Stamm, weil er dieses Mal nicht vom gewöhnlichen Alltag erzählt, sondern vom Schicksal einer Fernsehmoderatorin. Und weil er dieses Mal nicht vom Scheitern seiner Figuren erzählt, sondern davon, wie es der Hauptfigur gelingt, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Darum geht es. Eine schöne Fernsehmoderatorin lebt ein inszeniertes Leben. Sie lebt in einer durchgestylten Wohnung voller Designermöbel. Sie führt eine zwar nicht glückliche, aber bequeme Beziehung, ist auf jeder Party gern gesehener Gast und in den Illustrierten erscheinen Homestories über sie. Eines Abends gibt es zwischen Gillian, so heißt sie, und ihrem Mann eine Eifersuchtsszene. Nach einer Party fahren die beiden betrunken nach Hause, er baut einen Unfall und stirbt, sie erwacht im Krankenhaus mit einem entstellten Gesicht. Gillian hat fast alles verloren, ihren Ehemann, ihr glamouröses Leben, ihre Schönheit. Sie muss sich einen Weg zurück ins Leben kämpfen. Dadurch, dass alle Äußerlichkeiten wegfallen, hat sie keine andere Wahl, als sich auf ihr Inneres zu besinnen. Sie entdeckt ihr wirkliches Ich und schafft es, mit innerer Stärke in die Zukunft zu blicken. Ein kitschiger Schluss, ein naiver Roman. Das sind einige Schlagwörter, die man in den Rezensionen zu Stamms neuem Buch lesen kann. Ja, der Schluss mag kitschig sein, aber man muss sich auch fragen, was ist falsch daran, wenn die Hauptfigur optimistisch in die Zukunft blickt? Allerdings ist die Geschichte stellenweise zu eindimensional erzählt. Zu Beginn wird das Seelenleben von Gillian sehr detailliert beschrieben. Im Lauf ihrer Entwicklung begnügt sich der Erzähler oft mit kurzen äußeren Beschreibungen. Das mag dazu beitragen, dass ihr Wandel für die Leserschaft nicht immer fassbar ist. Was den Roman aber auf jeden Fall lesenswert macht, ist Peter Stamms gewohnt präzise und doch poetische Sprache und die Besinnung auf die ganz grundsätzliche Frage, was macht das Wesen eines Menschen eigentlich aus? Und, auch wenn es pathetisch klingt, dieses Buch zeigt, wie sogar ein Schicksalsschlag eine Chance sein kann. Eine Chance, die die Hauptfigur sonst wohl nie gehabt hätte.
Britta Spiechiger aus der SRF Literaturredaktion über den neuen Roman des Schweizer Schriftstellers Peter Stamm. Nacht ist der Tag, können Sie ab heute in den Buchhandlungen kaufen. Der Roman ist im Fischer Verlag erschienen. Im deutschsprachigen Raum ist Peter Stamm bekannt. Er hat seine Leser aber auch im Ausland gefunden. In Spanien und in Lateinamerika wird Peter Stamm sogar sehr gerne gelesen. Ich habe Journalisten Paul Ingenday in Madrid gefragt, wie denn Peter Stamm in Spanien wahrgenommen wird.
Man muss dazu sagen, dass deutschsprachige Autoren es nicht leicht haben. Selbst ernsthafte Leute mit langer Karriere werden unter Umständen wenig gekauft, wenig gelesen. Bei Peter Stamm ist wirklich zu beobachten, dass er seit vielen Jahren da ist und mit jedem Titel größer wird. Die Kritik bemerkt wirklich diese kühle, knappe Schreibweise, die ihnen gefällt, dieses Ansiedeln im überall eigentlich, in allen Metropolen könnte es spielen. Und es spricht dafür, dass der Verlag von Barcelona Acantilado eben auch Peter Stamm auf Katalanisch herausbringt. 5 Titel auf Katalanisch, das kann nur ein Minderheitenpublikum sein. Das heißt aber, man setzt auf diesen Autor.
Eine Erfolgsgeschichte, also Peter Stamms literarische Präsenz in Spanien. Wie hat diese Geschichte denn angefangen?
Eine schöne Geschichte. Der Verleger hat es mir erzählt. Vor 12 Jahren sei er auf der Buchmesse in Frankfurt rumgestrichen und habe in der deutschen Halle, da er Deutsch liest, mal einfach ein Buch aufgenommen von Peter Stamm, Agnes, ein frühes Buch von ihm. Und es habe ihn sofort begeistert. Die Prosa, die Einfachheit, habe ihn eingenommen und seit 12 Jahren verlegt Valcorba Peter Stamm Und da war noch gar nicht die Rede von irgendwelchen hohen Auflagen, sondern nur von literarischer Qualität, die dieser Verleger in seinem Programm haben wollte.
Also ein Verleger, der ganz klar auf den Autoren setzt.
Genau, und der auch in seinem Programm viele nicht toll verkäufliche Autoren hat aus Osteuropa, aus Italien. Dann klassische Moderne wie Alfred Döblin und Karl Kraus sind ja nicht gerade Kassenschlager heutzutage in Spanien. Ein sehr selektives, eklektizistisches Programm, würde ich sagen. Eine Persönlichkeit steht dahinter und deswegen auch eine Beziehung zu diesem Autor, den er unabhängig von Verkaufszahlen immer verlegt hat, selbst mit Erzählungen.
Sie sagen, dem Verleger von Acantilado hat es den Ärmel reingenommen mit Agnes, dem ersten Buch von Peter Stamm. Der Durchbruch, der kam aber wahrscheinlich erst später. Wie kam es denn zu diesem Durchbruch?
Der Verleger wollte mir keine Zahlen nennen. Daran können wir ganz schön die Kurve ablesen. Das machen wir ganz gern. Aber dann ist es auch die Tyrannei der Zahlen, von denen wir uns trennen müssen in der Kultur. Denn der Bestseller sagt ja nichts über die Qualität. Es ist der Roman 7 Jahre. Der hier in Spanien das Werk von Peter Stamm zum Abheben gebracht hat. Auch dort gibt es keine Zahlen, aber doch erkennbar ein großes Echo in der Presse. Interessant ist, dass die Presse von Anfang an die Kritik sehr positiv auf Peter Stamm reagiert hat. Sie haben ihn mit Raymond Carver in Amerika verglichen, schätzen diese kompakte, kühle, sehr kondensierte Schreibweise. Und so ist es eigentlich ein langsamer Aufstieg, gar nicht ein plötzlicher Durchbruch, sondern eine langsame Arbeit, die jetzt auf eine Art Höhenkamm geführt hat.
Was lesen denn eigentlich die Spanier oder lesen Sie viel die Spanier?
Großer Gott, kann man da nur sagen. Das Leseverhalten ist eine Katastrophe. Die Jugendlichen rennen weg zu allen anderen Medien, den technologischen natürlich. Und die ernsthaften Verleger und die ernsthaften Autoren sehen sich mit einem schrumpfenden Markt konfrontiert, der viel kleiner wird, als dass wir das in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland kennen. So dass man also besonders viel tun muss und durchhalten muss. Das aber ist der Fall gewesen und die spanischen Leser sonst lieben historische Romane, lieben breit angelegte Epen von Vampiren und alten Städten und Liebesgeschichten. Und Peter Stamm hat mit einer kühlen Beschreibungskunst dieses Publikum irgendwie bezaubert.
Und dass Peter Stamm Schweizer ist, spielt das für die Leserinnen und Leser in Spanien eine Rolle? Was meinen Sie, Herr Ingendahl?
Leider gar nicht. Ich weiß gar nicht, leider ob zum Glück. Denn Peter Stamm hat, ob bewusst oder unbewusst, sein Schweizertum eigentlich etwas ausgelöscht. Besonders mit 7 Jahren, das ja in München spielt, das hat eine Kritikerin dazu verführt, zu glauben, der Autor sei Deutscher. Ja, und diese Romane sind eigentlich an jedem Ort denkbar und sind nicht spezifisch schweizerisch, sondern eher spezifisch menschlich.
Paul Ingendahl ist freier Journalist in Madrid.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Nadja Fischer und den Kulturnachrichten. Der Science-Fiction-Film Gravity mit den Hollywood-Stars George Clooney und Sandra Bullock eröffnet das diesjährige Filmfestival von Venedig. Der Film wird am 28. August außerhalb des Wettbewerbs gezeigt. Um den begehrten Goldenen Löwen buhlen dieses Jahr 20 Filme, von denen sich viele mit dem Thema Krise befassten, wie Festivaldirektor Alberto Barbera ankündigte. Die Filme haben laut Barbera eines gemeinsam, nämlich den Mangel an Perspektiven. Kein Regisseur zeige sich optimistisch. Da scheint es passend, dass dieses Jahr auch weniger Stars am Lido erwartet werden. Er müsse auf die Qualität achten, betonte der Festivaldirektor. Stars nach Venedig zu bringen, koste viel Geld. Dass weniger Berühmtheiten nach Venedig reisen, hat allerdings auch mit Toronto zu tun. Das dortige Filmfestival findet dieses Jahr unmittelbar vor Venedig statt. Eine Woche ist es her, seit die Harry-Potter-Schöpferin J.K. Rowling als Autorin eines Erwachsenenkrimis entlarvt wurde. Nun erklärt Rowling im Internet, warum sie sich hinter dem Pseudonym Robert Galbraith versteckt hat. Sie habe ohne Erwartungsdruck arbeiten und ein ungeschminktes Feedback erhalten wollen, schreibt die Autorin auf der Website ihres Alter Egos. Rowling beteuert, hinter dem neuen Namen stecke kein raffinierter Marketing-Schachzug. Sie gibt zu bedenken, dass sie den Krimi unter ihrem echten Namen veröffentlicht hätte, wenn sie möglichst viele Bücher hätte verkaufen wollen. Seit bekannt ist, dass hinter dem Pseudonym Robert Galbraith die Bestsellerautorin steckt, schoss dessen Roman an die Spitze der britischen Bestsellerliste. Der Kinderbuchautor und Illustrator Janosch feiert mit 82 Jahren ein kleines Comeback. Er ist nach 3 Jahren Pause ab sofort wieder fester Mitarbeiter des Zeitmagazins und wird dort jede Woche in einer Kolumne das Zeitgeschehen mit Bildern kommentieren. In der Ausgabe, die heute erschienen ist, ist ein Interview mit dem berühmten Vater der Tigerente abgedruckt. Auf die Fragen antwortet Janosch jeweils mit einer Zeichnung. Statt Tiger und Bär zeichnet Janosch da Männer und Frauen. Kein Strich zu viel, doch treffend genau. Unverkennbar Janosch. Janosch feierte 1978 seinen Durchbruch mit »Oh, wie schön ist Panama«, einer Geschichte von Tiger und Bär. Seit 2003 hat er kein neues Buch mehr veröffentlicht.
Eine künstliche Luftröhre aus dem 3D-Drucker hat einem Kleinkind das Leben gerettet. Nahrung für Astronauten, bald soll auch sie mittels 3D-Drucker produziert werden, sagt die Weltraumbehörde NASA. Und ein Amerikaner sorgt für Aufsehen mit einer Druckanleitung für eine Pistole. Der dreidimensionale Drucker sorgt für Schlagzeilen. Ist definitiv das neue Wunderding. Aber was kann er uns eigentlich bieten im ganz profanen Alltag? Patrick Bürgler hat für uns den ersten 3D-Printer-Store in Zürich besucht.
Die Wunderdinger stehen in einer unscheinbaren Seitengasse der Zürcher Langstraße. Hinter zwei großen Glasscheiben befindet sich der erste Laden, wo man als Normalverbraucher einfach reinspazieren und einen 3D-Drucker kaufen kann. Hinter einer Theke sitzen Christiane Fimpel und ihr Partner Philipp Binkert. Sie haben vor 6 Jahren die Firma 3Dmodel.ch gegründet, damals noch gut verborgen in einem Untergeschoss. Dank dem einsetzenden Boom der neuen Technologie haben es die Pioniere von einst jetzt ins Parterre geschafft mit ihrem Laden. In ihren Geschäftsräumen stehen verschiedene 3D-Drucker. Es fällt auf, das Wunder kommt auf leisen Sohlen daher. Ein Drucker summt gerade vor sich hin, manchmal blitzt es durch ein Fenster. Philipp Binkert erklärt.
Das ist ein Industriedrucker hier. Wir haben eine Aluminiumplatte. Der schiebt von vorne nach hinten. Und die Drucker liegt dann eine Schicht Kunststoff da drauf. Vorher der Kunststoff war flüssig. Dann kommt ein UV-Licht und härtet die Kunststoffschicht aus.
Schicht um Schicht legt der Druckkopf Kunststoff auf die Platte. Rund 3 Stunden dauert es in diesem Fall, bis das Produkt fertig ist. 3D-Druck ist eigentlich keine neue Technologie. In der Industrie wird sie seit Jahrzehnten eingesetzt. Neu ist aber, dass diese Technologie jetzt mit günstigeren Geräten, wie sie hier im Printershop stehen, einem breiteren Publikum zur Verfügung steht. Meist sind es kleine und mittlere Unternehmen, die individuelle Teile brauchen und sie 3D drucken lassen. Ein Beispiel sind Architekten, die ihre Modellhäuser nicht mehr aus Gips und Pappmaché fertigen lassen. Wo aber setze ich den 3D-Drucker bei mir zu Hause ein? Immerhin steht im Printershop ein erstes Gerät, das für den Heimgebrauch gedacht ist. Mit 1800 Franken noch nicht billig, aber erschwinglich.
Sie können sich zum Beispiel Ersatzteile runterladen. Es gibt schon viele im Internet, die zur Verfügung stehen. Oder Sie scannen diese. Es gibt auch einfache Technologien, wo man scannen kann. Gadgetbereich, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt irgendeine individuelle Form, können Sie die ausdrucken und für sich selber direkt anwenden.
Was Christiane Fimpel erzählt, tönt noch etwas verspielt, aber durchaus praktisch. Ich drucke mir also bald eine fehlende Spezialschraube selber aus, statt sie in verschiedenen Läden suchen zu müssen. Und es deutet auch schon an, worin die eigentliche Revolution des 3D-Druckers liegen könnte.
Es hat mit Sicherheit mit dem Thema Machen was zu tun. Auch, dass die Leute selber wieder was machen wollen. Das war auch bei mir persönlich auch irgendwo mit dem Grund, warum ich mich voll auf das Thema konzentriere, weil es mir wie gefehlt hat, wieder was zu machen, was zu kreieren.
Wir alle werden also künftig zu Machern. Eine Idee entsteht im Kopf, wird am Computer modelliert und anschließend ausgedruckt, ohne dass es dazu eine Firma mit Produktionsmaschinen braucht. Karl Marx hätte seine helle Freude. Herstellen, was wir wollen. Das ist die neue Freiheit, die uns der 3D-Drucker beschert. Wie sich das entwickelt, das kann man höchstens erahnen. Das hat uns das Internet in den letzten beiden Jahrzehnten gelehrt. Wir stehen am Anfang der Revolution und sehen schon, wie bei jeder neuen Technologie, dass sie unglaubliches Potenzial enthält. Von den lebensrettenden künstlichen Organen bis zu den lebensbedrohenden Plastikwaffen, die kein Scanner am Flughafen entdeckt. Wir werden lernen müssen, auch damit umzugehen.
Letzten Montag hat das royale Baby, George of Cambridge, endlich das Licht der Welt erblickt. Die Welt ist pleased. Einen Durchbruch anderer Art konnten Britinnen und Briten gestern feiern, als bekannt wurde, die Autorin Jane Austen wird ab 2017 die britische 10-Pfund-Note zieren. Eine Petition als Protest gegen die völlige Absenz von Frauen auf den Pfundnoten trug damit wohlverdiente Früchte. Doch die Realität ist vielleicht etwas weniger heroisch, argwöhnt Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Die Entscheidung der Bank von England zeuge von Verstand und Gefühl, twitterte der britische Schatzkanzler George Osborne gestern in einer ersten Reaktion auf Jane Austens Eintritt in den erlauchten Kreis jener, deren Köpfe auf Banknoten erscheinen. Der Finanzminister, der seit kurzem denselben Vornamen wie der jüngste Thronfolger trägt, zitierte damit das wohl berühmteste Buch der Autorin, Sense and Sensibility. Die BBC wollte diesem geistreichen Ausbruch nicht nachstehen und flocht unauffällig das Wort Vorurteil in ihre Meldungen ein. Der Bezug auf das Buch Pride and Prejudice war unüberhörbar. Alle sind zufrieden und laben sich am Merkspruch, der in rund 4 Jahren neben dem Konterfei der Schriftstellerin die 10-Pfund-Note schmücken wird. Ich stelle fest, dass es kein größeres Vergnügen als das Lesen gibt. Die Geschichte begann vor etwa 3 Monaten, als die etwas verstaubte Bank of England den routinemäßigen Austausch der 5-Pfund-Note ab 2016 ankündigte. Elizabeth Fry, die unbeirrbare Kämpferin für Gefängnis- und Sozialreform, sollte durch die Bulldogge Winston Churchill ersetzt werden. Die überwiegend männlichen Zentralbanker hatten indessen übersehen, dass mit Fry die einzige Frau aus dem britischen Portemonnaie verschwinden würde, wenn man einmal von der Queen persönlich absieht. Ein Aufschrei der Empörung führte alsbald zu einer Petition, die von 35.000 Bürgerinnen unterschrieben wurde, und zu ernsthaften Vorbereitungen für einen Gerichtsfall, selbstverständlich unter der Leitung von Anwältinnen. Gestern nun ergriff die Bank, die im Volksmund die alte Dame von Threadneedle Street genannt wird, aber kaum weibliche Hormone anzubieten hat, die Flucht nach vorne. 1 Jahr später werde Jane Austen den Naturwissenschaftler Charles Darwin ersetzen und damit zumindest den Anschein von Gleichbehandlung wiederherstellen, erklärte der neue Gouverneur, der passenderweise aus dem aufgeklärten Kanada stammt. Wie immer in solchen Fällen beteuerte die Bank scheinheilig, das sei schon lange so geplant gewesen und keineswegs eine Reaktion auf die spontanen Unmutsbezeugungen von mehr als der Hälfte der Bevölkerung. Das mag wohl so sein, doch das Triumphgeheul von engagierten Feministinnen klingt trotzdem etwas schrill. Denn die Wahl Austens ist weniger ein Ausdruck der unwiderstehlichen Kraft weiblichen Selbstbewusstseins, als vielmehr ein winziger Schritt auf dem langen Weg, die Bank von England aus ihrem altfränkischen Elfenbeinturm zu befreien. Nirgendwo sonst ist der mit Testosteron gefüllte Nadelstreifenanzug dominanter als bei der Zentralbank. Der gezielte Fußtritt der aufgebrachten Frauen mag den Abschied der ehrwürdigen Institution vom 19. Jahrhundert geringfügig beschleunigt haben.
Jane Austen also immerhin auf den Banknoten Großbritanniens ab 2017. Martin Alliot hat berichtet.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Ob ein Song sich im Original im Ohr festkrallt oder ob das Cover überzeugt, das hat oft damit zu tun, welche der beiden Versionen wir zuerst hören. Martin Wicker, Produzent bei Kulturplatz im Fernsehen auf SRF 1, hat sich klar ins Cover verguckt. Er lernte einen Dylan-Song in fremder Version so zu lieben, dass Master Dylan keine Chance mehr hatte mit seinem Original, aber vielleicht hatte diese Vernarrtheit ja auch einfach zu tun mit einem wirklich guten Film.
Zugegeben, mit diesen Bildern auf der Leinwand bekam der Song eine Wucht, wie man sie selten erlebte, in den frühen 70er Jahren, als das Musikvideo ja noch nicht erfunden war. Vielleicht ist mir deshalb die Coverversion ungleich heftiger in die Knochen gefahren als Dylans Original, das ich erst viel später kennenlerne. Da fahren also Peter Fonda und Dennis Hopper, beide mit abenteuerlich langer Mähne, auf brutal gestylten Harley Davidsons, unterwegs durch ein Amerika, das auf solche Vögel eher schlecht vorbereitet war. Easy Rider heißt der Film und ich mit zarten 13 in der knallengen Manchester-Jacke über dem Batik-T-Shirt bin schlicht wehrlos. Gegen die Empörung, dass Fonda und Hopper da einfach umgenietet werden von dumpfen Hinterwäldlern und gegen diese gnadenlose Mundharmonika-Sirene von Roger McGinn, der Dylans «It's alright, ma, I'm only bleeding» singt. Jedes Wort war mir sonnenklar, obwohl ich kaum Englisch konnte. Da singt einer, einen Augenblick, Mama, ich wünsch gerade mein Leben zum Teufel. Zum Glück rauchte ich damals noch und bekam etwas Qualm in die Augen. So hatte ich nämlich eine coole Erklärung dafür, warum ich gegen die Tränen anblinzelte, als ich aus dem Kino in die Welt zurückkam.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.